Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich begrüße den Chef und Regierungssprecher Steffen Mayer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem begrüße ich 18 Lehrgangsteilnehmer und Teilnehmerinnen für den gehobenen Dienst im Auswärtigen Amt. Seien Sie uns herzlich willkommen und alles Gute auf Ihrem weiteren Weg. Wir fangen an mit den Kabinettsthemen des heutigen Tages. Herr Mayer, bitte.
Ja, vielen Dank. Das Bundeskabinett hat heute Vormittag getagt und einige Beschlüsse gefasst, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Die Bundesregierung hat den von der Bundesjustizministerin vorgelegten Gesetzentwurf zur Modernisierung des Schiedsverfahrensrechts beschlossen. Deutschland soll für nationale und internationale Schiedsverfahren attraktiver werden und damit eine Stärkung als Justizstandort erfahren. Künftig sollen Schiedsvereinbarungen nicht mehr nur schriftlich, sondern auch in anderer Weise, beispielsweise in Textform, geschlossen werden können. Verfahren vor staatlichen Gerichten, die schiedsrechtliche Streitigkeiten betreffen, werden effizienter und flexibler gestaltet. Dies geschieht zum einen durch die Förderung von Digitalisierung. Zum anderen wird es deutlich mehr Möglichkeiten geben, Verfahrensschritte auf Englisch durchzuführen. Unter besonderen Voraussetzungen kann das Verfahren vollständig auf Englisch in Zukunft erfolgen. Eine neue Regelung zur Veröffentlichung von Schiedssprüchen zielt auf mehr Transparenz schiedsrechtlicher Rechtsprechung in Deutschland. Dies schafft Akzeptanz und führt zu mehr Einfluss auf die internationale Praxis. Dabei bleiben Vertraulichkeit und der Schutz von Geschäftsgeheimnissen durch Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung erhalten. Außerdem soll ein sogenannter Restitutionsantrag geschaffen werden, mit dem in eng umgrenzten Fällen ein Schiedsspruch ausnahmsweise auch noch nach Ablauf der Frist für Aufhebungsanträge gerichtlich aufgehoben werden kann. Für einstweilige Anordnung durch Schiedsgerichte sieht der Gesetzentwurf im Interesse effektiver Rechtsdurchsetzung klare Regelungen zur Vollstreckbarkeit vor. Bei Nachfragen steht das zuständige Ressort sicher auch für Fragen noch zur Verfügung. Das Kabinett hat heute weitere Änderungen im Telekommunikationsgesetz beschlossen. Mit den Änderungen sollen die Rahmenbedingungen für den flächendeckenden Ausbau von Mobilfunk und Festnetz verbessert und vereinfacht werden. So soll der Ausbau weiter beschleunigt sowie Glasfaser bis in jede Wohnung erreicht werden. Zudem werden Vorgaben aus dem EU-Recht im deutschen Recht durchgeführt. Das betrifft die Gigabit-Infrastruktur und die Roaming-Verordnung. Die Bundesregierung setzt damit zentrale Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um und nimmt den schnellen Ausbau der digitalen Infrastruktur, bei dem wir in den vergangenen Jahren bereits Fortschritte gemacht haben, weiter in den Fokus. Der Glasfaserausbau ist von zentraler Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der nationalen digitalen Infrastruktur. Der Ausbau stärkt damit die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit in unserem Land. Leistungsfähige digitale Infrastrukturen sind die Grundlage für eine moderne und resiliente Gesellschaft sowie eine zukunfts- und wettbewerbsfähige deutsche Wirtschaft. Und deshalb war die Novellierung hier an dieser Stelle auch notwendig und wurde so beschlossen. Wie Sie wissen, steht heute der Tag auch ganz im Zeichen der Luft- und Raumfahrt. Heute wird nämlich die ILA eröffnet, an der in Kürze auch der Bundeskanzler und weitere MinisterInnen und Minister teilnehmen werden. Auch das Bundeskabinett hat sich heute in seiner Sitzung mit der Luft- und Raumfahrt beschäftigt. Dort wurde heute eine neue Luftfahrtstrategie beschlossen. Der Bundeskanzler und auch Ministerin Reiche und Minister Schnieder werden sich auf der ILA gleich sicher auch dazu äußern. Deshalb halte ich mich hier zu dieser sehr umfassenden Strategie für den Moment kurz. Ziel der neuen Strategie ist es, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, Souveränität und Resilienz sowie Nachhaltigkeit in der Luftfahrt zu fördern. In der nächsten Dekade und auch darüber hinaus. Die Strategie greift dazu den Auftrag des Koalitionsvertrags auf und unternimmt erstmals einen Gesamtansatz, der die Luftfahrt und Luftverkehrswirtschaft mit dem zivilen und militärischen Flugzeugbau am Standort Deutschland zusammendenkt. Deutschland war immer eine weltweit führende Luftfahrnation. Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist eine industrielle Schlüsselbranche für Deutschland, der Luftverkehr zentral für die Mobilität von Menschen und Gütern. Gerade die Luft- und Raumfahrtindustrie zeigt, dass Deutschland Innovation und Wachstum kann. Im letzten Jahr ist die Beschäftigtenzahlen in der Branche um 8% gewachsen. Und es gab eine Umsatzsteigerung um 19% auf ca. 62 Milliarden Euro. In relevanten Feldern ist Deutschland technologisch führend, vor allem in der Triebwerkstechnologie, im Satellitenbau, unter anderem auch durch den Einsatz von Innovationen wie Quantencomputing. Darauf aufbauend sieht die Strategie eine Vielzahl von Handlungsansätzen vor, von der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrs über neue Ansätze in der militärischen Beschaffung bis hin zur strategischen Neuausrichtung der Forschungsförderung. Wichtig ist nun die Umsetzung der Luftfahrtstrategie. Die Bundesregierung wird eine Steuerungsgruppe einsetzen, die die Umsetzung vorantreibt und begleitet. Ein weiterer Beschluss, über den ich kurz berichten möchte: Die Bundesregierung hat heute den Entwurf eines Abkommens mit der Regierung der Republik Polen über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich beschlossen. Beide Staaten bekräftigen darin die Verpflichtung zum gegenseitigen Beistand im Falle eines Angriffes von außen gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrags und Artikel 42,7 des EU-Vertrags. Das Abkommen legt umfangreiche Felder der Zusammenarbeit fest, unter anderem die Weiterentwicklung der Streitkräfte, Erfahrungs- und Personalaustausch, gemeinsame Übungen sowie das Schließen von Fähigkeitslücken für die Landes- und Bündnisverteidigung. Darüber hinaus wurden strukturierte Austauschformate zwischen den Verteidigungsministerien zu allen relevanten Verteidigungsfragen vereinbart. Das Abkommen unterstreicht die vertrauensvolle Beziehung zu unserem Nachbarn Polen und die enge innereuropäische Zusammenarbeit für Frieden, gemeinsame Sicherheit und Stabilität. Soweit zum Kabinett.
Vielen Dank, Herr Mayer. Ich will nur der Vollständigkeit halber noch sagen, dass wir dann nach den Kabinettsthemen folgende Themen behandeln, die mir genannt worden sind. Das Reformpaket der Bundesregierung, bestehend aus dem Gespräch heute Abend mit den Sozialpartnern und der Krankenkassenreform, dass wir über Israel reden werden, dass wir über den Operationsplan Deutschland reden werden, die Deutsche Bahn, die KI und die digitale Wallet. Das ist Information. Und wir fangen mit den Kabinettsthemen an. Gibt es Fragen zur Schiedsreform, zur Reform des Schiedsrechts? Herr Jessen.
Da sind Sie. Ja, da. Eine Lernfrage, weil Sie Schriftform gegen Textform abgegrenzt haben. Ich dachte immer, schriftlich sei eine Textform.
Kann sicher das federführende BMJ weiterhelfen.
Nein, also im Rechtssinne sind es zwei unterschiedliche Sachen. Textform ist zum Beispiel auch erfüllt durch eine E-Mail und Schriftform muss sozusagen auf Papier handschriftlich unterschrieben sein.
Aha. Also mit Textform ist hier gemeint Textform, die über schriftlich niedergelegte Texte hinausgehen, richtig?
Also mit Textform ist eben eine leichtere Formvorgabe gemeint. Also die Schriftform ist anspruchsvoll und nicht mehr so richtig zeitgemäß heutzutage, weil man da handschriftlich unterschreiben muss. Und die Textform ist eben auch erfüllt, wenn ich das einfach zum Beispiel in der E-Mail festhalte, worauf ich mich verständigt habe.
Danke.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur Änderung des Telekommunikationsrechts? Herr Jung.
Ich bin jetzt nicht sicher, wer zuständig ist, aber Deutschland liegt ja im Glasfaserausbau im europäischen Vergleich im hinteren Mittelfeld. Können Sie uns mal sagen, wie der aktuelle Stand ist in Sachen Glasfaserabdeckung in Deutschland und wann die Bundesregierung mit quasi 100%iger Abdeckung rechnet?
Bitte schön.
Ja, sehr gerne. Wir hatten erst letzte Woche unsere aktuellen Ausbauzahlen vorgestellt. Mittlerweile liegen wir bei rund 50% Abdeckung von Glasfaser in Deutschland. Unser Ziel ist hier, die Rahmenbedingungen auch mit der TKG-Novelle heute weiter zu verbessern, um den Glasfaserausbau zu beschleunigen. Deutschland hat ja hier auch eine besondere Stellung in Europa, weil wir ausgebaute Kabelnetze haben, weil wir auch leistungsfähige Kupfernetze haben. Aber die Zukunft ist Glasfaser. Und das Ziel ist flächendeckender Ausbau so schnell wie möglich. Deswegen hat ja auch diese Bundesregierung die Förderung des Glasfaserausbaus in Regionen, wo sich der für die Wirtschaft nicht rechnet, diese Förderung fortgesetzt.
Ja, und wann 100%?
Wir wollen in dieser Legislatur große Fortschritte machen. Das Ziel ist, glaube ich, zwischen 80, also über 80% zu kommen. Eine konkrete Jahreszahl können wir Ihnen nicht sagen. Gestern hat ja auch der Telekommunikationsrat getagt und für Europa auch festgelegt im Digital Networks Act, dass 2039 ein Zieljahr ist, wo die Kupfernetze abgeschaltet werden sollen, als spätester Zeitpunkt.
Gibt es weitere Fragen zum Telekommunikationsgesetz? Sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur Luftfahrtstrategie? Dann fangen wir mal bei den Jessen an.
Ja, in der vergangenen Woche gab sich die Bundesregierung im Hinblick auf das sich abzeichnende FCAS-Scheitern noch sehr hoffnungsvoll. Nun ist auch diese Hoffnung gescheitert. Wie sieht jetzt die Strategie im Hinblick auf ein neues zu entwickelndes Kampfflugzeug aus?
Ja, Sie haben das richtig dargestellt. Präsident Macron und Bundeskanzler Merz sind zu der geteilten Einschätzung gelangt, dass die Unternehmen beim Bau eines gemeinsamen Kampfflugzeuges im Rahmen dieses FCAS-Projekts nicht zusammenfinden. Diese Realität erkennen wir an und haben hier in dem Sinne auch eine wirklich auch sehr rationale Sachentscheidung jetzt einfach getroffen. Der eigentliche Kern von FCAS soll als europäisches System der Systeme fortgeführt werden. Dieses gewissermaßen das Nervensystem, das Flugzeuge, Drohnen und andere Bestandteile zu einem integrierten Ganzen vernetzt. Es geht nun jetzt darum, beim deutsch-französischen Ministerrat, der ansteht im Juli, dass beide Verteidigungsministerien dann hier auch einen gemeinsamen Arbeitsplan entwickeln zur verteidigungsindustriellen Zusammenarbeit, den formulieren und dann auch konzentriert auf weniger realistische und relevante Vorhaben dann fortschreiben. Ich will es mal so beschreiben, wenn eine Tür zugeht, dann gehen häufig auch andere Türen dann auf. Und wir werden jetzt intern in der Regierung, aber auch mit unseren Partnern in Frankreich, aber auch im europäischen Kontext, sicherlich auch mit der Industrie beraten, welchen Weg wir hier weiter einschlagen. Das hat eine hohe Priorität und wir sind auch optimistisch, dass wir hier dann auch zu weiteren Schritten und auch Entscheidungen in der Zukunft kommen werden.
Nachfrage. Nun haben Sie nicht erst in der vergangenen Woche, auch in den Wochen davor, als FGAS-Scheitern immer wahrscheinlicher wurde, darauf beharrt, dass man nach wie vor optimistisch sei. Hat denn dann, und Fragen nach der Entwicklung von Alternativen wurden nicht beantwortet, können Sie jetzt sagen, ob tatsächlich aber schon an Alternativen gearbeitet wurde, während Sie nach vorne hin immer noch Optimismus verbreitet haben?
Erstmal haben wir jetzt diese Entscheidung so kommuniziert, wie sie dann auch getroffen wurde. Nochmal, ich glaube, das ist in Abwägung aller Informationen, die wir haben und auch allem an Gesprächen, die wir geführt haben in den vergangenen Wochen und Monaten, rational die richtige Sachentscheidung. Alles Weitere werden wir jetzt dann entsprechend vorbereiten, die Gespräche führen. Vielleicht will das BMVG auch schon ein bisschen konkreter ergänzen.
Genau, ich kann ein bisschen ergänzen. Bundesminister Pistorius hat sich gestern, wir hatten gestern zwei Statements dazu geäußert und er hat auch betont, dass wir schon, er meinte sogar wörtlich, seit Monaten im Gespräch sind, in Sondierung will ich jetzt nennen, aber in der Analyse sind, welche alternativen Möglichkeiten gegebenenfalls dann betrachtet werden müssen. Das Kampfflugzeug bei FCAS, das eigentliche Kampfflugzeug der sechsten Generation, ist ja nur ein Baustein. Und wenn wir zusammen mit Frankreich jetzt das System of Systems, die Cloud rundherum und weitere Anteile gemeinsam entwickeln, bleibt natürlich weiterhin, da haben Sie vollkommen recht, offen, wie wir mit dem Kampfflugzeug sechste Generation umgehen. Wir haben die F-35 als Lösung jetzt, die den Tornado ablösen wird, ist die fünfte Generation. Also kann dieses Luftfahrzeug auch nur im Rahmen fünfte Generation eingesetzt werden. Es bleibt also weiterhin die Frage der sechsten Generation. Und da werden jetzt, Pistorius hat gestern mehrere Optionen genannt, die jetzt quasi betrachtet werden. Eine Option war zum Beispiel, dass man sich im europäischen Rahmen mit Partnern natürlich austauscht oder dass man alternativ bestehende Kooperationen schon für den Einstieg betrachtet. Aber das sind noch Punkte, die jetzt noch zu weit gehen, zu früh sind. Diese Sondierungen, sage ich mal, werden jetzt intern weitergeführt. Das machen unsere Experten der Fähigkeitsentwicklung. Und natürlich bietet diese Entscheidung jetzt auch noch mal eine Chance, bin ich ganz ehrlich, auch um die rasanten technologischen Entwicklungen und Betrachtungen der letzten Jahre noch mal mit in die Konzeptstudie einfließen zu lassen. Natürlich war FCAS an einem Stadium, wo man das hätte noch einfließen lassen können, aber wenn man noch mal in die Grundidee und in die was dieses Luftfahrzeug leisten soll, betrachtet und auch welche Innovationszyklen wir aktuell haben und wie gegebenenfalls eine Architektur auch offen gestaltet werden muss, um in der Entwicklung, in der Fertigung weiter reagieren zu können. Das kann man jetzt natürlich nochmals in diesen Prozessschritt einfließen lassen. Ich empfehle auch das Interview des Inspekteurs Luftwaffe heute im Handelsblatt, was dort nochmal genau auf diesen Punkt eingegangen ist, welche Chancen auch jetzt nochmal bestehen.
Bitte, weiter.
Peters, Weser-Kurier, nochmal eine Nachfrage. Jetzt auf AILA wollen Unternehmen, also 8 renommierte deutsche Unternehmen im Verteidigungssektor, darunter Airbus Space and Defense, aber auch MBDA, Hensoldt und andere, einen Vorschlag unterbreiten, selbst einen neuen deutschen Kampfjet der sechsten Generation zu entwickeln. Also quasi als deutsches Konsortium. Wie steht die Bundesregierung, wie steht das Verteidigungsministerium dazu?
Ich kann vielleicht anfangen. Wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen. Ich würde das hier jetzt im Detail nicht weiter kommentieren, haben gerade darauf hingewiesen, dass wir ja dann auch weitere Gespräche innerhalb der Bundesregierung mit unseren Partnern, mit Frankreich, in Europa, aber natürlich auch mit der Industrie natürlich führen werden. Ganz allgemein kann ich natürlich sagen, dass wir ein Interesse an europäischen Lösungen haben, auch in was die weiteren Schritte angeht. Aber nochmal zu dem konkreten Vorschlag, den wir da auch wahrgenommen haben, den würden wir an der Stelle noch nicht kommentieren.
Ja, vielleicht noch ein Punkt von mir. Auch hier mit Bezug zu Minister Pistorius gestern. Er hat natürlich ausdrücklich begrüßt, dass eine wichtige Rolle der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie natürlich zu begrüßen ist. Ich meine, wir reden ja von Souveränität, wir reden davon, dass wir Hochtechnologie auch in Deutschland halten wollen, auch das Know-how, auch das Wissen darüber, auch über die nächsten Jahrzehnte. Und egal, wie das zukünftige Konstrukt aussieht, und es wurde ja betont, europäische Lösung ist dort eine der Optionen. Wollen wir natürlich, dass die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie hier sich einbringt und ein wichtiger Pfeiler ist.
Weitere Fragen dazu? Bitte schön.
Hallo, Justine de Kerre von Agence France-Presse. Zu den Äußerungen vom Bundesverteidigungsminister gestern. Er hat mehrere Optionen erläutert erwähnt für den Nachfolger von Kampffighter Jet. Es war davon vier, aber dann zum vierten hat er gesagt, es gibt noch eine vierte Option, über die ich jetzt nicht reden will. Können Sie irgendetwas dazu näher sagen, irgendwelche Erläuterungen, wozu es eigentlich geht oder auch unter drei?
Nein, kann ich leider nicht. Ich halte mich da auch an den Minister von gestern. Die Ideen dazu werden jetzt betrachtet, die Analyse läuft und das ist der Stand, den wir haben, den der Minister gestern gesagt hat.
Und Zusatzfrage, gibt es eine bevorzugte Option bei der Bundesregierung in diesem Moment?
Der Regierungssprecher hat sich gerade geäußert zu den Optionen, die wir als vorteilhaft erachten würden. Und darüber hinaus habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, und ich würde wirklich auch noch mal sagen, wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen. Wie gesagt, eine Tür geht zu, damit gehen neue Türen dann auch auf. Und das werden wir jetzt in aller Sorgfalt, aber auch mit dem notwendigen Tempo dann jetzt auch beraten und dann natürlich auch transparent informieren.
Weitere Fragen zur Luftfahrtstrategie oder zu F-Gas? Wo sind Sie das? Nein, einen weiter, ne? Da.
So, jetzt. Herr Müller, Sie haben schon so ein bisschen angedeutet, aber ist das Problem nicht generell, dass angesichts der rasanten Entwicklung in der Kriegsführung, wie wir es auch in der Ukraine im Moment sehen, das Problem besteht, dass der Planungszeitraum, der Realisierungszeitraum für solche Projekte viel zu lange dauert? Also wenn das Flugzeug endlich fliegt, haben wir ein ganz anderes Szenario auf dem Battlefield, wie man so schön sagt.
Richtig ist, dass natürlich Innovationszyklen bei Großwaffensystemen und speziell im Bereich luftgestützte Systeme nicht zu vergleichen sind mit Innovationszyklen im Bereich zum Beispiel Drohnen, was wir jetzt sehen in der Ukraine, wo wir Innovationszyklen von wenigen Wochen haben. Sie wissen, in der Welt werden aktuell mehrere Sixth-Generation-Fighter entwickelt und vor dieser Herausforderung stehen alle Industrien und alle Nationen, alle Konsortien, die jetzt daran arbeiten. Bei der sechsten Generation geht es ja nicht darum, dass Sie jetzt aus dem Regal ein paar Teile nehmen und die refurbischen oder gucken, was Sie ein bisschen besser machen können, sondern hier geht es um Technologien, die gibt es noch gar nicht. Und das ist der Hauptauftrag. Wenn wir über die fünfte reden würden, dann reden wir von F-35 und Co. Wenn wir über die sechste reden, dann ist da eine ganze Menge Entwicklungsarbeit, Forschung, Innovation reinzustecken. Und da haben Sie natürlich bei allen Systemen, die Sie mit Weitblick entwickeln wollen, die Herausforderung, dass Sie ja erstmal ein Design entwickeln wollen. Wo will ich hin? Dann muss es entwickelt werden. In der Zwischenzeit wird die Welt sich immer weiter drehen. Also ja, es ist eine Herausforderung, wie ich gesagt habe. Das muss man jetzt im Aufstellen des Konzeptes, egal was man macht, berücksichtigen. Und natürlich werden auch die letzten 4,5 Jahre das Lernen aus der Situation in der Ukraine und wie wir mit Innovationszyklen umgehen, und da ist ja auch schon in der Bundeswehr einiges passiert, natürlich wird das da einfließen, um das möglichst so offen zu gestalten, dass man in den 40er Jahren nicht veraltet ist. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, das ist eine der Herausforderungen, die aber alle Nationen haben, die jetzt an diesem System arbeiten.
Und vielleicht auch da noch, wenn ich darf, eine kurze Ergänzung. Wir sind natürlich sehr stark jetzt auch auf das Flugzeug, verstehe ich auch, fokussiert gewesen. Nochmal der eigentliche Kern von FCAS. Da geht es ja genau um auch Vernetzungsfragen, um gemeinsame europäische Lösungen Richtung Cloud etc., die natürlich enorm wichtig sind und die wir dementsprechend ja auch dann jetzt weiter beraten und verfolgen werden.
Bis weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Ja, da hinten nochmal. Ja, Sie sind dran.
James McKenzie von Reuters. Eine Frage zu diesem Thema. Wird Deutschland darauf bestehen, die Führung oder zumindest eine führende Rolle zu übernehmen in einem zukünftigen Konsortium?
Wie gesagt, ich würde jetzt an der Stelle jetzt nicht über weitere Schritte spekulieren. Nochmal, wir haben jetzt hier eine Sachentscheidung getroffen. Ich glaube, das war ja auch hier immer mal wieder Thema in den vergangenen Monaten, hat uns auch in der Bundesregierung natürlich sehr, sehr stark beschäftigt. Und jetzt werden wir die nächsten Schritte gemeinsam einleiten. Nochmal spekulieren oder vorgreifen möchte ich an der Stelle nicht.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Verteidigungsabkommen mit Polen? Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zum großen Thema Reformen und zum Format mit den Sozialpartnern heute Abend. Und Frau Sternberg fängt mal an.
Was sind denn die Erwartungen an heute Abend? Und die zweite Frage wäre ganz grundsätzlich, was erwartet die Regierung von den Sozialpartnern im Reformprozess?
Ja, ich kann, da die Frage jetzt auch recht allgemein war, vielleicht allgemein antworten, dass wir in der Tat heute Abend zusammenkommen werden mit Gewerkschaften, mit Wirtschaftsverbänden. Und da diesen Gesprächsfaden, den wir ja auch in den vergangenen Monaten schon hatten, in unterschiedlichen Konstellationen hier nochmal aufgreifen und auch fortführen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, zuzuhören, auch die Partizipation der Sozialpartner in diesem Prozess hin zu Reformen zu ermöglichen. Und aus unserer Sicht ist es wichtig, dabei wirklich nochmal abzugleichen, haben wir eigentlich das gleiche Problemverständnis, haben wir die gleichen Grundprämissen für die vor uns liegenden Aufgaben. Können Reformen in einem Korridor der gemeinsamen Sicht am Ende auch stattfinden? Weil das ist, glaube ich, schon wichtig. Wir nehmen ja das durchaus auch wahr, dass auch in der Gesellschaft gerade intensive Debatten darüber sind. Wir haben immer gesagt, wir brauchen strukturelle Reformen, nicht nur für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch für die Zukunft unserer Sozialsysteme. Das treibt viele Menschen um. Und deshalb ist es, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, an dieser Stelle mit Arbeitgebern und Gewerkschaften genau hier diesen Abgleich heute Abend dann auch vorzunehmen.
Das heißt, sorry, kurze Nachfrage, was genau ist dann Ihre Erwartung an heute Abend?
Ich glaube, es wäre schon wichtig, aber das muss natürlich das Gespräch zeigen, dem kann ich natürlich auch nicht vorgreifen, aber es wäre natürlich ein Fortschritt, wenn wir dieses gemeinsame Verständnis von den Herausforderungen und auch Ansätze für die nächsten Schritte hier gemeinsam finden. Wenn das heute gelingt, glaube ich, dann wäre das sehr, sehr gut und hilfreich für die weitere Debatte. Nochmal, der Dialog mit den betroffenen Akteuren, der war in den vergangenen Wochen und Monaten sehr, sehr intensiv. Der wird sicherlich auch in Zukunft, in welcher Form auch immer, dann auch weitergeführt. Aber das ist deshalb wichtig. Ja, am Ende geht es natürlich auch darum, dass wir die Aufgaben, die wir vor uns haben, dass wir die gemeinsam angehen. Und dafür sind Gewerkschaften und Arbeitgeber natürlich ganz zentrale Akteure.
Herr Höfle.
Ja, Höfle, DTS, vielleicht mal zur Klarstellung. Wir hatten eigentlich den Kanzler am Wochenende und auch den Regierungssprecher am Montag so verstanden, dass die Erwartung besteht, dass die Sozialpartner heute Abend schon konkrete Vorschläge vorlegen. Haben wir das alles falsch verstanden?
Ich habe gerade gesagt, dass ein gemeinsamer Abgleich von den Herausforderungen und auch Lösungswegen, dass der natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und natürlich wäre es dafür hilfreich, wenn es hier auch zu gemeinsamen Positionen kommt. Aber nochmal, den Gesprächen kann ich da ja nicht vorgreifen. Die finden ja erst heute Abend statt.
Wird danach dieser Wunsch auch fortbestehen? Also ist die Strategie weiterhin, dass man die Sozialpartner dazu bewegt, selbstständig sich zu einigen?
Ich will nochmal, also das müssen ja am Ende auch die Gespräche, die heute Abend erfolgen, ein Stück weit dann auch zeigen. Dafür ist ja das Gespräch auch da. Nochmal, es war uns sehr, sehr wichtig, mit Arbeitgebern und Gewerkschaften hier auch frühzeitig eben zusammenzukommen, gemeinsam Erwartungen abzugleichen, noch ein gemeinsames Bild entwickeln. Wo wollen wir hier gemeinsam hin? Passt das vielleicht auch zusammen? Und nochmal, dafür dieser Austausch heute. Und es ist sicherlich so, wie gesagt, es gab in der Vergangenheit bereits Austausch und es wird mit Sicherheit auch in Zukunft weiter Austausch in unterschiedlichen Formaten mit diesen beiden wirklich zentralen Akteuren für unseren Standort und für unser Land dann auch haben.
Herr Jung.
Herr Mayer, was liegt mit Bezug auf eine extreme Ungleichheit in Deutschland heute Abend auf dem Tisch? Also insbesondere, weil die Vermögensungleichheit in Deutschland ja demokratiegefährdend ist und weil extreme Ungleichheit wie in Deutschland schlecht fürs Wirtschaftswachstum sind.
Nochmal, ich kann ja den Gesprächen, die sind ja erst heute Abend, dann kann ich ja nicht vorgreifen. Deswegen müssten wir im Anschluss dann sicherlich nochmal drüber sprechen, was auch von den unterschiedlichen Akteuren dann auch angesprochen wurde. Ich glaube, es ist schon fair zu sagen, dass natürlich die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und die Frage, wie sichern wir in diesem Land Arbeitsplätze, wie schaffen wir es, dass die Wirtschaft wieder wächst, bei allen Herausforderungen, die wir geopolitisch sehen, natürlich ein zentrales Thema ist, was Gewerkschaften und Arbeitgeber ja durchaus auch gemeinsam umtreibt. Da gibt es ja auch durchaus Schnittmengen. Und am Ende, weil Sie das Thema Ungleichheit ja auch angesprochen haben, sichere Arbeitsplätze, ein Job, von dem man leben kann, Perspektiven auf einen sicheren Arbeitsplatz sind am Ende ja immer auch die Basis dafür, dass Menschen sich ein gutes und eigenständiges Leben aufbauen können. Und insofern steht die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, eine starke Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze natürlich ganz im Mittelpunkt von Beratung.
Ich hatte jetzt aber nicht nach Einkommensungleichheit gefragt, sondern nach der Vermögensungleichheit. War bisher nie ein zentrales Thema für diese Bundesregierung. Danach hatte ich gefragt. Das liegt aber auch auf dem Tisch für die Bundesregierung.
Ich würde nochmal darauf verweisen, die Gespräche sind ja heute Abend und auch was die Sozialpartner dort einbringen werden, das müssten wir im Anschluss dann nochmal besprechen.
Dazu haben wir dann am Freitag ja sicher wieder Gelegenheit. Herr Jessen.
Herr Mayer, ist eigentlich die Begrifflichkeit Sozialpartner noch die richtige? Was wir im Moment erleben an völlig konträren Forderungen, zum Beispiel zur Arbeitsplatzgestaltung, zur Lebensarbeitszeitdauer, das ist doch eigentlich eher eine Sozialgegnerschaft als eine Sozialpartnerschaft, oder?
Ja, das ist ein Wortkonstrukt, aber weiß ich jetzt nicht, was Sie da von mir als Definitionsfrage erwarten. Nochmal, für uns ist wichtig, dass wir mit Arbeitgebern, mit der Wirtschaft, aber auch mit Gewerkschaften zusammenkommen, weil wir natürlich das am Ende die Akteure sind, die ganz zentral sind, die auch eine, sage ich mal, große Gruppen in der Bevölkerung auch hinter sich wissen, mit den Arbeitgebern und mit den Beschäftigten. Und deshalb, glaube ich, lohnt sich dieser Austausch auch und deshalb lohnt sich auch jeder Versuch, hier an Gemeinsamkeiten zu arbeiten.
Ja, der Hintergrund der Frage ist, dass Partnerschaft ja normalerweise eine andere Form von Verhältnis zueinander bedeutet. Aber ich entnehme dem, dass sozusagen auch in Ihren Gesprächen und Ansätzen das Wort gebraucht wird, aber die sehr konträren Auffassungen allen Beteiligten völlig bewusst sind ins Kalkül eingehen, richtig?
Natürlich nehmen wir Debatten auch wahr. Die gab es ja auch im Vorfeld des heutigen Termins, aber nochmal. Arbeitgeber und Gewerkschaften zeigen ja zum Beispiel auch, ja, als diejenigen, die Tarifverträge aushandeln etc., dass sie hier eine ganz wichtige Funktion haben. Und nochmal, lassen uns jetzt mal mit bisschen Optimismus, aber auch mit Offenheit heute Abend in diese Gespräche gehen und dann berichten wir im Anschluss darüber.
Gibt es weitere Fragen zu dem Gespräch heute Abend? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum nächsten Reformthema, nämlich zur Krankenkassenreform. Und Herr Busch hat die Frage.
Danke, Fabian Busch von GMX und Web.de. Meine Frage ans BMG. Es gibt im Bundesrat offenbar Widerstand gegen das Krankenkassenpaket, was ja am Freitag zum ersten Mal im Bundestag beraten werden soll. Wie groß ist aus Sicht des Ministeriums die Gefahr, dass das Paket im Bundesrat scheitert?
Also, dass die Länder sich jetzt positionieren, das ist ja Teil des ganz normalen Verfahrens im Gesetzgebungsprozess. Und das Verfahren läuft jetzt, das warten wir erstmal ab.
Gibt es irgendwas, wie das BMG den Ländern da entgegenkommen kann oder will? Oder ist man da schon irgendwie in Gesprächen mit den Ländern?
Den Ländern sind wir kontinuierlich in Gesprächen.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Krankenkassenreform? Ja?
So. Auch ans Gesundheitsministerium. Es ist ja jetzt rausgekommen, dass das Defizit der gesetzlichen Krankenkassen in diesem Jahr wahrscheinlich erheblich höher ausfallen wird als bislang eingeplant. 3,5 Milliarden stehen da zur Diskussion. Wird denn jetzt dann nochmal nachgesteuert oder wie wollen Sie verhindern, dass am Schluss doch die Beiträge erhöht werden müssen, was ja eigentlich verhindert werden soll?
Also ich kann zunächst einmal bestätigen, dass eben vorläufige Zahlen zeigen, dass die Ausgabendynamik deutlich höher ist als vom Schätzerkreis prognostiziert. Wir können das allerdings erst abschließend bewerten, wenn die genauen Zahlen vorliegen und auch validiert wurden. Das ist in der Regel Ende Juni, Anfang Juli der Fall. Dann wird das vom BMG verkündet, zusammen mit den Entwicklungen auch der anderen, der einzelnen Leistungsbereiche. Klar ist in jedem Fall, die vorläufigen Zahlen machen deutlich, wie ernst die Lage der GKV ist. Weiter kommentieren oder bewerten kann ich das zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht.
Aber arbeiten Sie schon an einem Art Plan B, also wie man reagieren möchte, wenn diese Zahlen sich wirklich bewahrheiten?
Wie gesagt, die werden abschließend bewertet, wenn genaue Zahlen vorliegen und die validiert wurden.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Thema Israel und Herr Büffler.
Ja, es geht um die Sanktionen. Die 6 Länder, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Norwegen, Australien und Neuseeland, gegen Israel jetzt verhängen. Das sind ja doch enge Partner Deutschlands. Deswegen Frage ans AA. Wurde Deutschland im Vorfeld angeboten, sich auch an diesen Sanktionen zu beteiligen?
Das ist sehr richtig. Das sind sehr enge Partner Deutschlands, unter anderem auch in der NATO, in der Europäischen Union, in unterschiedlichen Formaten. Auch Australien haben wir zum Beispiel diese Woche im 2+2-Format getroffen. Und wir nehmen den Schritt dieser Länder natürlich zur Kenntnis. Ich werde das aber hier nicht weiter bewerten oder kommentieren, diesen Schritt. Sie wissen auch, dass wir die Gewalttaten extremistischer Siedler sehr klar ablehnen, das in der Vergangenheit getan haben, das auch hier wieder tun. Und unsere Haltung dazu ist völlig klar. Deswegen haben wir vor einigen Wochen im Rahmen der EU auch Sanktionen gegen extremistische Siedler und Siedlerorganisationen beschlossen. Und in diese Diskussion bringen wir uns auch konstruktiv ein.
Ja, aber es ging ja nicht nur um eine Bewertung, sondern einfach nur um die Frage, ob Deutschland vorher auch angeboten wurde, sich daran zu beteiligen.
Also ich, wie gesagt, die Bewertung, die dem Ganzen zugrunde läge, ist ja, dass ich jetzt nicht die Summe und Gesamtheit aller einzelnen Maßnahmen, die dort angekündigt sind, kenne. Deswegen kann ich sie nicht einordnen und bewerten. Ich möchte noch mal darlegen, was unser Modus ist und in welchem Rahmen wir uns einbringen. Und das ist die Europäische Union und das sind die EU-Sanktionen, die kürzlich eben auch beschlossen wurden. Und dazu stehen wir.
Herr Jung.
Also. Ein anderer Aspekt Gaza.
Fragen Sie ruhig. Wir sind beim Thema Israel.
Herr Hinterseher, gestern gab es ein Joint Statement, also eine gemeinsame Erklärung von, glaube ich, 20 europäischen Staaten, dass in Gaza die humanitären der Zugang ermöglicht wird seitens Israel. Kurioserweise hat Deutschland dort wieder gefehlt. Wie kommt das?
Ja, wir kennen das Statement der erwähnten Staaten. Auch dort wissen Sie, wir äußern uns grundsätzlich so, wie wir glauben, dass es für unsere außenpolitischen Ziele und natürlich auch für den Einfluss, den wir geltend machen möchten, zuträglich ist. Wir haben uns in der Vergangenheit zu diesem Thema sehr klar geäußert. Wie schon bei ähnlich gelagerten Fällen in der Vergangenheit gilt auch, wir haben ebenfalls immer wieder Zugang für humanitäre Nichtregierungsorganisationen nach Gaza gefordert, ebenso wie eine Verbesserung der humanitären Lage. Diese Position der Bundesregierung ist der israelischen Seite auch bekannt. Der Minister hat selbst dieser Tage mit dem israelischen Außenminister telefoniert. Und wir teilen natürlich auch die formulierten Ziele und insbesondere auch die Sorge, die in diesem Statement zum Ausdruck kommt. Denn natürlich ist es so, dass die humanitäre Lage im Gazastreifen bei Weitem nicht so ist, wie sie sein müsste. Das ist die Umsetzung des 20-Punkte-Plans, die auch vorankommen muss. Zum anderen Teil dieser Medaille gehört natürlich auch, dass ein anderer Aspekt der Umsetzung dieses 20-Punkte-Plans, nämlich die Entwaffnung der Hamas, ebenso wenig vorankommt. Und deshalb gilt es weiter, unser Handeln dem Ziel, dort Einfluss zu nehmen. Wir glauben, dass wir das auf den Wegen und mit den Mitteln, die wir haben, nämlich einem etablierten und engen Gesprächskanal mit der israelischen Seite tun können. Und deswegen verfolgen wir das auch weiter. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, man kann sich über Ziele einig sein, aber der Weg ist vielleicht ein anderer.
Kommt dann Israel seinen IGH-Auflagen nach? Ich meine, es gab ja schon im Januar 2024 angesichts der Völkermordklage und den vorläufigen Maßnahmen vom IGH unter anderem in Bezug auf Gaza und die humanitäre Lage eindeutige Maßnahmen. Meines Wissens hat Israel sich bisher nicht daran gehalten. Wie ist das aus Sicht der Bundesregierung? Sie sind ja auch an dem Verfahren durch die Nicaragua-Klage beteiligt.
Ja, ich kann mich weder zu laufenden Verfahren äußern, noch kann ich mich zu einer generellen Einschätzung hinreißen lassen, die jetzt darauf abstellt, ob Israel diese oder jene Maßnahme umgesetzt hat. Ich kann nochmal unsere Ziele klar formulieren und wofür wir uns einsetzen. Und wofür wir uns einsetzen, ist eine verbesserte humanitäre Lage im Gazastreifen. Denn nach wie vor ist die Not viel zu groß, das ist allen völlig klar. Und auch die Umsetzung des 20-Punkte-Plans kommt nicht in dem Maße voran, wie wir das gerne hätten. Und insofern versuchen wir dort weiter unseren Einfluss, sofern wir ihn haben, geltend zu machen.
Herr Jessen.
Herr Hinterseher, in der Vergangenheit war das AA in der Lage, den Status der humanitären Hilfe, das Durchlassen oder Nicht-Durchlassen, auch zu quantifizieren. Also wie viele Tonnen täglich wären nötig, wie viel wurden durchgelassen. Können Sie das vielleicht für die aktuelle Situation auch tun, entweder hier oder gegebenenfalls als Nachlieferung? Weil zu sagen, wir appellieren an alle und es muss besser werden, das hilft wenig bei einer quantifizierten Einschätzung der Lage.
Ja, also ich kann Ihnen sagen, dass wir natürlich in der Lage sind, vor allem eben über unsere Präsenz vor Ort, aber auch über unseren engen Kontakt mit internationalen Hilfsorganisationen und NGOs, das schon auf eine Art und Weise zu quantifizieren. Wir berufen uns da auf UN-Zahlen, auch in der Vergangenheit. Ich glaube, die Lage bleibt nach wie vor höchst angespannt. Wir wissen von ungefähr 3/4, ein bisschen drüber liegend, ich glaube 77% der Bevölkerung, die in einer Ernährungsnotlage leben. 1,7 Millionen Menschen leben in notdürftigen und überfüllten Lagern und Behelfsbehausungen. Deshalb ist es ja so wichtig, dass auch Material in den Gazastreifen kommt, denn es ist ja nicht nur die Versorgung mit Lebensmitteln und überlebensnotwendigen Medikamenten, sondern natürlich auch mit Behausungen. Und dort gerät man dann oft auf israelischer Seite in Konflikt, dass es als Dual-Use-Güter angesehen wird. Sie kennen die Diskussion darum. Und deswegen gilt unsere ganze Energie, dort einen Mechanismus zu finden, der für beide Seiten, für das berechtigte Sicherheitsinteresse Israels und für die vor allem humanitäre Notlage der Menschen vor Ort, dem Ganzen Rechnung trägt.
Ja, danke. Vielleicht können Sie es trotzdem schaffen, Sie haben ja gesagt, dass Sie über Kontakte zu den Organisationen auch über einen empirischen Überblick verfügen. Israel ist als faktisch Besatzungsmacht ja verpflichtet, die humanitäre Situation zu sichern. Zu wie viel Prozent oder ein anderer Maßstab Israel dieser Verpflichtung nachkommt und wie viel Prozent nicht? Das wäre schön.
Kann das versuchen, möchte Sie aber darauf hinweisen, dass ich ja gerade gesagt habe, das sind öffentlich zugängliche VN-Zahlen. Insofern vielleicht als Recherchehinweis könnten Sie das auch selbst nachschlagen. Denn das wird turnusmäßig und sehr regelmäßig veröffentlicht.
Herr Jung dazu.
Noch eine kurze Frage, weil Sie die Hamas-Entwaffnung angesprochen haben. Der Deal aus dem letzten Jahr war ja, dass Israel sich aus Gaza zurückziehen muss. Erfüllt dann Israel seine Verpflichtungen, damit die Hamas entwaffnet?
Naja, ich habe gerade auf beide Seiten hingewiesen und wir haben auch immer gesagt, dass die aktuelle Situation, nämlich diese gelbe Linie und Trennung in rote Zone, grüne Zone, keine dauerhafte Situation sein darf. Und dass natürlich das Ganze, also es darf keine dauerhafte Besatzung geben. Inwiefern das dann der Sicherheit zuträglich ist, muss Israel im Einzelnen begründen.
Gibt es weitere Fragen? Komplex?
Ja.
Herr Jung, noch eine Frage?
Ganz kurz über dauerhafte Besatzung. In der Westbank sind die Israelis seit über 60 Jahren. Da wird das auch nicht als dauerhafte Besatzung bezeichnet, sondern immer noch temporär. Dementsprechend, was hindert die Israelis daran, quasi in Gaza temporär über Jahrzehnte zu bleiben?
Ja, Herr Jung, ich bin nicht der richtige Adressat für diese Frage, wie lange eine Besatzung im Einzelnen anhält. Ich habe unsere Position, unsere Ziele sehr klar gemacht, nämlich wir möchten oder wir wirken darauf hin, dass sich die humanitäre Lage im Gazastreifen verbessert und dass es zu keiner dauerhaften Besatzung des Gazastreifens kommt.
Herr Kollege.
Danke. Noch einmal zum Westjordanland. Amnesty International hat heute einen Bericht veröffentlicht über die Lage dort und gesagt, dass die Siedlergewalt und Vertreibungen und Enteignungen und so weiter sind keine Einzelfälle von extremistischen Siedlern, sondern, und ich zitiere, eine gezielte Politik der ethnischen Säuberung, Ende Zitat, von der israelischen Regierung. Streitet die Bundesregierung diese Beschreibung der Lage ab?
Sie rekurrieren auf einen Bericht, den ich nicht kenne, den ich auch in Gänze nicht konsumiert habe. Wir schauen uns diese Berichte natürlich als Auswärtiges Amt immer sehr genau an. Wir analysieren die für uns. Wir werden uns nicht alle Wertungen im Einzelnen zu eigen machen. Das war auch in der Vergangenheit so. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass wir natürlich größte Sorge um die Situation auch im Westjordanland haben und um die Besatzung dort, vor allem die Siedlungspolitik, die wir natürlich auch als eine staatliche Siedlungspolitik sehen.
Nachfrage auch im Bericht. Fordert Amnesty International, dass Deutschland und andere EU-Ländern härtere Maßnahmen gegen Israel treffen, darunter die Aussetzung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel. Würde die Bundesregierung noch dagegen sein wie vorher? Danke.
Also ich glaube, dazu haben wir uns in der Vergangenheit auch hinlänglich geäußert. Dazu hat sich auch der Minister mehrfach geäußert. Da habe ich Ihnen keinen neuen Stand mitzuteilen. Ich habe aber gesagt, dass wir uns grundsätzlich in Diskussionen in der Europäischen Union einbringen. Das war die Ausgangsfrage und darauf würde ich Sie gerne hinweisen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jung nochmal.
Wenn Sie gerade sagen, dass die Siedlungspolitik staatlich koordiniert ist, dann ist doch der logische Schluss, dass die ethnischen Säuberungen das auch sind. Damit geben Sie Amnesty doch recht.
Ich kann Ihnen keinen logischen Schluss anbieten. Es ist Ihre Wertung, es ist auch Ihre Aufgabe, das Ganze zu werten. Ich kann sagen, dass wir den Siedlungsbau als völkerrechtswidrig betrachten und auch das mit Israel immer wieder kritisch aufnehmen.
Aber war jetzt ja gerade nicht die Frage. Und laut EuGH ist die gesamte Besatzung ja illegal. Dementsprechend die Frage vom Kollegen war ja berechtigt.
Ja, der EuGH, das Gutachten des EuGH, hat gesagt, dass die Besatzung zu beenden ist. Das kennen wir.
Ich würde jetzt gerne das Thema wechseln. Dann kommen wir jetzt zum Thema Operationsplan Deutschland. Und Herr Rusch hat die Frage.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Die Frage richtet sich an Herrn Müller. Generalleutnant André Bodemann, verantwortlich für die Erarbeitung vom Operationsplan Deutschland, erklärte kürzlich, dass für die Verteidigung Deutschlands auch ein Mindset in der Bevölkerung vorhanden sein muss. Ein deutscher Zivilschutzexperte erklärte mir gegenüber kürzlich, dass aus seiner Sicht in Deutschland es an einer Kultur der Verteidigungsfähigkeit fehle und der einen deutlichen Unterschied beispielsweise zu den nordeuropäischen Ländern oder der Schweiz sehe. Wie sieht das die Bundesregierung?
Ich kann natürlich nur für den militärischen Anteil der Gesamtverteidigung sprechen. Das müsste dann das Innenressort noch mal aus anderer Perspektive erläutern. Und wir hatten ja, ich glaube, vor zwei Wochen erst Veranstaltungen gemeinsam auch zum Pakt für den Bevölkerungsschutz. Und dort wurden ja auch beide Anteile, also ziviler Anteil der Gesamtverteidigung und militärischer Anteil, auch nochmal vorgeführt und auch erläutert. Gestern zum Beispiel auch im Statement mit dem niedersächsischen Landeskabinett bei uns im BMVG war das auch nochmal ein großes Thema. Natürlich, die Verteidigung eines Landes hat immer zwei Komponenten. Und zwar einmal die militärische, die im Schwerpunkt extern gerichtet ist. Und natürlich dann die sogenannte auch Zivilverteidigung, Zivilschutz ist auch ein Anteil. Und beides kann nur im Zusammenspiel erfolgreich sein. Und dafür haben wir zum Beispiel den Operationsplan, der genau diese beiden Anteile zivil und militärisch zusammenführt. Und für uns als Militär eben die Richtschnur ist, wie wir uns hier aufstellen, wenn Deutschland als Drehscheibe in Europa funktionieren muss. Und dort kann ich nur aus unserer Perspektive sagen, ist die Zusammenarbeit mit dem zivilen Bereich ausgezeichnet. In den Bundesländern und nahezu in allen Bundesländern wird intensiv trainiert auf Basis dieses Operationsplans Deutschlands. Wir haben also vor allem mit den Blaulicht- und Sicherheitsbehörden enge Zusammenarbeit in Hamburg. Wir haben das in Berlin ab und zu. Sie kriegen das ja mit, wenn hier Hubschrauber tief fliegen. Und auch Truppe in U-Bahn-Schächten trainiert zum Beispiel. Also wir haben eine intensive Zusammenarbeit über die Landeskommandos, über das operative Führungskommando. Und ich kann dort keine Defizite sehen. Und natürlich obliegt es dann auch uns als Land und als Gesellschaft, dass wir uns gesamtstaatlich auf alle Möglichkeiten einstellen. Und dazu gehört eben auch, dass im Grunde auch aus unserer Perspektive der zivile Bereich der Gesamtverteidigung den Anteil leistet. Aber dafür muss, wie gesagt, das Innenressort nochmal ausführen.
Bitte. Ich kann gerne ergänzen. Also wie schon angekündigt, wir hatten zuletzt die Vorstellung des Pakt für den Bevölkerungsschutzes, aber auch bereits seit geraumer Zeit haben wir wiederholt und vor allen Dingen auch Minister Dobrindt darauf hingewiesen, dass die zivile und die militärische Verteidigung enger verzahnt und enger zusammengedacht werden muss. Wir müssen nicht nur die militärische Verteidigung aufrüsten, sondern vor allen Dingen halt auch die zivile Verteidigung ausrüsten. Und das geht halt in alle Bereiche. Das geht in die Bereiche Ausbildung, Ausstattung und auch Anerkennung, um die gesamtgesellschaftliche Resilienz zu stärken und insgesamt auch dort wehrhafter zu werden. Und wir hatten auch schon im vergangenen Jahr die Diskussion, dass dies im Privaten, in den Familien stärker fokussiert stattfinden soll, aber auch in der schulischen Bildung, dass die Grundresilienz und das Verständnis für die Bedeutung vom zivilen Schutz und vom Katastrophenschutz einfach immanenter Bestandteil wird, genauso wie es erste Hilfe ist, der Ruf an der Feuerwehr, der Ruf zur Polizei und man genau in solchen Situationen von klein auf möglichst weiß, was sind die Wege, was muss ich machen, wie kann ich helfen, wie kann ich selber den Beitrag leisten. Dazu haben wir zuletzt jetzt im Pakt für den Bevölkerungsschutz im Bereich der Ausstattung und Ausbildung auch gerade für die vielen ehrenamtlichen Kräfte, die im THW und in dem Zivilschutz ehrenamtlich tätig sind, Mittel zur Verfügung gestellt langfristig und aber auch technische Mittel, Fahrzeuge, um halt dann auch die nötige Ausstattung und Ausbildung zu gewährleisten. Und ein letzter Punkt, der natürlich an alle gerichtet ist, ist, dass die Wertschätzung für die ehrenamtliche Tätigkeit und für die aufopferungsvolle Arbeit der Ehrenamtler einfach auch gesteigert werden muss und anerkannt werden muss.
Also verstehe ich Sie richtig, sehen Sie schon als Bundesregierung einen Bedarf, einen Ausbaubedarf für das Bewusstsein einer guten Verteidigungsfähigkeit der Gesellschaft?
Also was ich gerade erläutert habe oder versucht habe zu erläutern, ist, dass natürlich das Bewusstsein gestärkt werden muss, um auch eine gemeinsame Resilienz auch im Zivilschutz zu stärken und zu festigen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann hat der Höfele die nächste Frage zur Deutschen Bahn.
Genau, ans Verkehrsministerium. Ja, vielen Dank. Es gibt einen Bericht, dass die Bahn 13 Milliarden Euro zusätzliches Geld verlangt. Können Sie das bestätigen?
Ja, dazu kann ich im Moment nur sagen, dass wir uns im Prozess der Finalisierung der LV InfraGo befinden. Das ist ja die Nachfolgefinanzierungsvereinbarung für die Deutsche Bahn und bis jetzt die Luft 3. Und das Projekt liegt voll im Zeitplan und im Hinblick auf die laufenden Haushaltsverhandlungen kann ich Ihnen da im Moment nicht mehr zu sagen.
Wie sehen Sie denn insgesamt den Investitionsbedarf bei der Bahn so in Euro?
Also es ist im Moment ja doch, sind erhebliche Mittel für die Deutsche Bahn vorgesehen, 106 Milliarden Euro bis zum Ende der Legislaturperiode. Und das ist sicherlich eine sehr auskömmliche und gute Finanzausstattung für die Bahn und die Aufgaben, die da zu erledigen sind.
Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Jessen, das zu dem Thema?
Ans Verkehrsministerium, weil der Kollege gerade dort sitzt.
Ja, wir sind noch beim Thema Deutsche Bahn eigentlich.
Ja, eben, Deutsche Bahn.
Bitte. Ja, dann ist sie dran.
Ja, Frage an den Eigentümer der Deutschen Bahn. Erwägt das Ministerium die Umbenennung des Projekts Stuttgart 21 in Stuttgart 31?
Ist mir nichts von bekannt.
Hielten Sie das für angemessen angesichts der absehbaren Verzögerungen und ernsthafter Kern der Frage? Auch diese Verzögerungen sind ja durch, soweit man weiß, Versäumnisse und Fehler massiver Art bei der Realisierung des Bahnhofs verursacht. Sind Sie der Meinung, dass da Regressansprüche zu stellen sind?
Ich glaube, dazu kann ich mich jetzt nicht äußern. Das Projekt Stuttgart 21 ist kein Bedarfsplanprojekt des Bundes, sondern ein eigenwirtschaftliches Projekt der Deutschen Bahn, des Landes Baden-Württemberg, der Landeshauptstadt Stuttgart, der Verbandsregion Stuttgart und des Flughafen Stuttgart. Der Bund ist da nicht Projektpartner und auch nicht zuständig für Planung, Durchführung oder auch Verzögerung. Er wird sich aber als Eigentümer selbstverständlich mit dem Thema auch über seine Funktion im Aufsichtsrat befassen.
Gibt es weitere Fragen zur Deutschen Bahn? Das sehe ich nicht. Dann hätte Herr Höfele eine Frage zu KI.
Genau, aus aktuellem Anlass an den Regierungssprecher. Wie viel KI steckt in den Reden des Bundeskanzlers?
würde jetzt sagen, zu internen Abläufen geben wir keine Auskunft. Nein, der Bundeskanzler, die Worte des Bundeskanzlers sind die Worte des Bundeskanzlers.
Aber benutzen die Redenschreiber des Kanzlers denn auch künstliche Intelligenz, so wie das in Thüringen ja ganz offen zugegeben wird?
Ja, nochmal, wenn der Bundeskanzler etwas spricht, dann sind das die Worte des Bundeskanzlers und von niemand anderem.
Herr Jung dazu?
Vielleicht könnten Sie andere Ministerien äußern, falls Sie bei Reden oder Texten der Minister und der Ministerin KI benutzen.
Ich sehe jetzt keine Meldung direkt.
Ah ja.
Das.
Wir können vielleicht ganz allgemein sagen zum Umgang mit KI in der Bundesverwaltung, dass wir selbstverständlich künstliche Intelligenz nutzen in der Bundesverwaltung. Es gibt freigegebene Tools, es gibt das Projekt KeepIt, womit wir den Einsatz von KI in der Bundesverwaltung voranbringen können und wollen, um einfach mit der Zeit zu gehen und auch Kolleginnen und Kollegen zu entlasten, wenn es um automatisiertes Bearbeiten geht von Dokumenten, um IFG-Anfragen, wo Schwärzungen erforderlich sind. Solche Dinge kann man mit KI bearbeiten und da wird auch Text mit KI bearbeitet.
Ja, die Frage geht jetzt darum, die Worte von Ministern, Ministerien, kommen die von KI? Dementsprechend, ich verstehe, weil sich kein Ministerium angesprochen fühlt, die Vertreter der Bundesregierung nutzen für ihre eigenen Worte, Reden, keine KI.
Es gibt keinen Widerspruch, dann scheint das so zu sein. Gibt es weitere Fragen zu dem Themenkomplex? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Höfle noch eine Frage zu Wallet.
Genau, auch ans Digitalministerium. Ist gerade gut, dass Sie da gerade sitzen. Hält das Ministerium weiter an Januar 2027 für die Einführung der EUDI-Wallet fest?
Wir hatten diese Frage, glaube ich, auch am Montag und da hatte ich die beantwortet. 2. Januar steht. 2. Januar 2027.
Was sagen Sie zu den Berichten, dass es da Verzögerungen geben wird?
Die Medienberichte haben wir gesehen, die kommentieren wir nicht. Das Projekt läuft auch auf Hochtouren. Sicherheitsthema haben wir am Schirm, das wird umfassend getestet, auch im Vorfeld. Da laufen auch im zweiten Halbjahr Testphasen an. Die Wallet ist in einer Live-Umgebung, wo 150 Unternehmen auch bereits Anwendungen testen. Unser Ziel ist ja, auch mit dem Beginn der Wallet nicht nur Anwendungen in der Bundesverwaltung zu schaffen, sondern dieses Projekt lebt davon, dass auch in der Wirtschaft der Einsatz von einer Online-Altersverifikation, einer digitalen Altersverifikation möglich sein kann. Da gibt es Projekte wie Identifizierung beim Einkaufen im Supermarkt oder auch Eröffnung eines Bankkontos. Wir sind dahinter, dass möglichst viele Anwendungen auch ab dem ersten Tag möglich sind mit der Wallet. Die kommt am 2.1., wie gesagt.
Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Jessen noch ein Thema eben benannt.
Ja, das geht zurück an den Beginn der Sitzung. Entweder habe ich es überhört oder es wurde nicht gefragt, ob zum Thema Kabinett vor einem Themenwechsel gefragt wurde, ob es weitere Fragen zu Kabinettsthemen gibt. Die hätte ich gehabt und wenn ich darf...
Entschuldigung, habe ich versäumt. Yeah. Aber fragen Sie ruhig.
Ja, danke schön. Frage an Herrn Mayer oder vielleicht auch das Wirtschaftsressort. Warum wurde, und ich glaube jetzt zum wiederholten Male, das Energieeffizienzgesetz nicht im Kabinett behandelt? Das war doch längst mehrfach vorgesehen.
In der Tat, das Energieeffizienzgesetz war zwischenzeitlich auf der Tagesordnung für heute und die Abstimmungen in der Bundesregierung dauern an. Wir arbeiten weiter an einer zügigen Umsetzung der europäischen Vorgaben im Energieeffizienzgesetz und beraten uns dazu innerhalb der Regierung.
Können Sie uns sagen, wann es von der hoffnungsvollen Tagesordnung runtergenommen wurde und an welchen Punkten es besonders hakt?
Wie üblich zu internen Abstimmungen würde ich mich nicht äußern und auch die regierungsinternen Abläufe, wie jetzt die Tagesordnungsplanung war, kenne ich auch tatsächlich nicht.
Können Sie schon sagen, für wann es nun einen erneuten Tagesordnungsanlauf geben soll?
Ein konkretes Datum kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass wir einen zeitnahen Abschluss anstreben.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
Gibt es weitere Fragen zu weiteren Kabinettsthemen, auch die gar nicht auf der Kabinettsliste standen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für heute und wünsche einen schönen Tag.